Einen wunderschönen guten Morgen am zweiten Tag der Gulasch-Programmiernacht 2019. Es ist 12.15 Uhr, sprich morgen. Es freut mich schon, so viele Leute hier zu sehen. Ich freue mich auch, dass anscheinend in Habrocks Firma wieder ein Kobold-Problem aufgetreten ist, weil er wurde wieder aufgetaut und darf jetzt wieder und er darf jetzt wieder ein bisschen herumlaufen. Wir haben bei uns auf der Bühne Habrock und Tanja und sie werden uns jetzt was erzählen zu Survival außerhalb der Kobold-Gruft. Einen wunderbaren Applaus für diese zwei wunderbaren Menschen.
Hallo, ich wollte nur sagen, ich brauche ihn zu Hause oft genug als Techniker, die müssen ihn aufgetaut lassen. Genau, wir erzählen euch Geschichten außerhalb der Kobold-Gruft. Vorab, die in diesem Talk gezeigten und verwendeten Freizeitparks, Fahrgeschäfte, Informationen, es sollen keine Werbung sein, auch wenn wir Namen nennen müssen teilweise. Und es sind unsere eigenen Erfahrungen, die wir euch sagen wollen, unsere Meinung und unser Kenntnisstand, also kein Lehrbuch hier. Erstmal fragt ihr euch wahrscheinlich, wer sind denn diese beiden Freizeitpark-Junkies? Das ist Habrock, Anwendungsentwickler, wie Lyra schon gesagt hat, unter anderem für Kobold, Geek mit Autismusdiagnose und wie gesagt, der Techniker.
Ja, und das ist Tanja, das Helikopterpersonal der Terrorkatzen, wie im Talk von letztem Jahr zu sehen. Und mit diversen psychischen Erkrankungen, unter anderem diagnostiziertem ADHS.
So, wir sind seit 19 Jahren zusammen, auch weil sich ADHS und Autismus bei uns sehr gut ergänzen und weil uns unsere Leidenschaften verbinden. Vor allem erstmal unsere 5 Terrorkatzen, Frederik, Lilith, Finn, Batman und NASA. NASA kommt natürlich zum Schluss, das ist die Schlimmste. Aber wir wollen natürlich unsere Hope nicht vergessen. Ihr seht, die hat auch schon eine Rakete von uns bekommen, obwohl sie noch gar nicht bei uns wohnt. Die zieht erst nächste Woche ein und wir freuen uns schon riesig. Genau. Und außerdem sind wir beide Freizeitpark-Junkies. Das verbindet natürlich auch. So, erstmal, was ist denn eigentlich ein Freizeitpark? Europapark ist das beste Beispiel für einen Themenpark, den wir immer Freizeitpark nennen. Denn es gibt thematisierte Bereiche, unter anderem Russland. Island erkennt man jetzt auf dem Bild nicht so gut. Das Pferd dürfte euch klar sein, welcher Themenbereich das ist. Griechenland, dann die Schweiz. In Irland tanzen die Schafe Riverdale. Riverdance heißt das, gell? Und natürlich muss man auch immer ein bisschen stereotyp bleiben. Deshalb in Deutschland die Bayern fahren. Jetzt habt ihr vermutlich schon gemerkt, irgendwie Russland ist schon ein bisschen komisch mit Europa. Die haben auch noch sowas wie ein Abenteuerland und einen Märchenwald. Wieso heißen die denn Europapark?
Ja, der Name kommt daher, dass auf dem Gelände, wo der Park ursprünglich gebaut werden sollte, der Europasee lag, war Überflutungsfläche vom Rhein, deswegen konnten sie den Park dort doch nicht bauen, aber den Namen haben sie beibehalten und auch als so Grundrichtung für die Thematisierung dann genutzt.
Aber ja, man bekommt immer wieder Gespräche mit, wie kann denn das einen Märchenwald geben bei denen, die heißen doch Europa. So. Etwas, was wir sehr oft hören, ist, dass Freizeitparks sind zu teuer. Deswegen wollten wir uns jetzt mal damit beschäftigen, ganz kurz, und haben uns überlegt, wie ist es denn, wie viele Großattraktionen, also Attraktionen, an denen man wirklich lange anstehen muss, an vollen Tagen, so 90 Minuten plus, hat denn so ein Freizeitpark? Wir haben genommen die größten deutschen und den einzigen im europäischen Ausland, den wir kennen. Und gut, ihr könnt euch die Tabelle selber angucken, also so das Teuerste wären so 5,50 Euro pro Großattraktion. Diese Preise sind natürlich nur grobe Anhaltspunkte. Weitere Attraktionen wie Dark Rides oder Themenfahrten haben wir nicht berücksichtigt und da Anfahrt und Verpflegung immer individuell ist, haben wir das auch weggelassen. Außerdem, wenn man jetzt auf eine Messe geht oder so, zahlt man ja auch Anfahrt und Verpflegung.
Ah ja, und die Anzahl der Großattraktionen ist halt hier auch streng subjektiv. Also man könnte mit Sicherheit stundenlang darüber diskutieren, wie viele Großattraktionen jeder der Parks jetzt genau hat.
Also ein Park zählt zum Beispiel auch ein Stück von der Berliner Mauer, Originalstück, als Attraktion. Dann haben wir Vergleichswert. Einige von euch waren ja vielleicht auf dem Prater. Huch. Da kostet so ein Fahrgeschäft so 4 bis 6 Euro. Die sind allerdings dann nicht thematisiert. Man steigt einfach ein, fährt und man fährt nur ein einziges Mal. Im Freizeitpark kannst du so oft fahren, wie du möchtest, je nach Wartezeit natürlich. 12 Euro war das Teuerste, was ich gehört habe. Als Habrock mir das gesagt hat, dachte ich so, wow, für dieses eine Riesenrad auf dem Prater zahlt man 12 Euro pro Fahrt. Der Europapark hat im Winter zum Beispiel vergünstigten Eintritt, 5 Euro weniger, die gleiche Anzahl Fahrgeschäfte im Prinzip und ein Riesenrad. Es gibt auch immer Sparmöglichkeiten, also Online-Buchung mit Festlegen, 5 Tage im Voraus, im Heidepark zum Beispiel, dann 2-für-1-Aktionen hat ein Park bei Köln, weil er eigentlich nur in der Hauptsaison sehr viel Besuch hat, also Juli, August. Dann, ihr könnt im Mai kommen, kommt im September nochmal, und ich höre jetzt einfach auf zu drücken, kommt im September nochmal kostenlos. Dann gibt es verschiedene Mitgliedschaften, wo man Rabatte bekommt, und Senioren, Kinder und Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ich sage immer noch schwerbehindert, weil wir da beide selber betroffen sind, sind auch immer günstiger. Und wir selber haben Jahreskarten, das lohnt sich auch, weil wir gehen ca. 15 Tage im Jahr in den Freizeitpark, und es lohnt sich in der Regel ab dem 5. Besuch. So, die Frage natürlich, die wir auch sehr oft gestellt bekommen, warum gehen wir eigentlich so gerne in Freizeitparks?
Ja, in meinem Fall Technik erleben, und so ein Fahrgeschäft ist eigentlich auch ein schönes Beispiel für recht großen Maschinenbau, was ich toll finde. Ja, dann gemeinsam was zu unternehmen und in meinem Fall höhere Adrenalinpegel sozusagen unter kontrollierten Bedingungen wahrnehmen und bemerken, wie der Körper sich dann verhält.
Bei mir ist es die Abwechslung vom Alltag, du kommst einfach in was ganz anderes rein, aber auch das innere Kind sagt euch vielleicht was, was man in Therapie so lernt. Beschäftige dich mit deinem inneren Kind, mach was für das. Da hast du im Freizeitpark einfach sehr viele Möglichkeiten, dann eben auch die gemeinsame Unternehmung und eine unheimliche Vielseitigkeit der Angebote. Und für mich insbesondere sind Freizeitparks auch psychisch relevant als ja, Übungsfeld. Ich habe gesagt, ich mache hier nichts mehr, du musst drücken. Dann zu Reizüberflutung, Hochsensibilität, Overload, Meltdown und Shutdown, hatten wir gesagt. Reizüberflutung bei ADHS und Autismus, beiden gemeinsam ist die Reizfilterschwäche. Das heißt, wir sind beide betroffen davon, wir nehmen Reize intensiver wahr und bauen sie langsamer ab, sind also schneller überfordert. Verhalten und Handlungen sind in dem Fall dann nicht mehr steuerbar und natürlich nicht vorhersehbar, weil ich weiß ja nicht, wann zu viele Reize kommen. Bei mir ist es noch besonders stark, ich habe eine Hypersensibilität, das heißt, es ist alles noch mal stärker. Ich reagiere zum Beispiel wahnsinnig stark auf Licht. Bei uns muss das Schlafzimmer nicht nur mit dem Rollladen geschlossen werden, wir haben noch Rollos davor und einen Verdunkelungsvorhang. Der Fernseher muss das LED-Licht noch abgeklebt werden, weil sonst kann ich nicht schlafen.
Also Vorbereitung des Schlafzimmers, um das auch ein Fotomultiplier nichts liefert. Kommt mir zumindest so vor.
So, Overload und Meltdown macht Ferser noch bei autistischer Wahrnehmung, hat er auch auf dem E-Psych schon gemacht, deswegen haben wir das nur ganz kurz. Overload ist, dass das Gehirn nicht mehr mit den vielen Reizen umgehen kann, die es bekommt. Das haben auch Nicht-Autisten. Habrock sagt immer, wenn der Computer zu viele Eingaben gleichzeitig erhält, die er nicht zu priorisieren weiß, kommt es zum Overload. Wenn man dann nicht gegensteuert, kommt es zum Meltdown. Das Gehirn implodiert regelrecht, weil es die Sinneseindrücke nicht mehr aushalten kann. Auf Dritte wirkt es schnell wie Aggressivität oder Wutausbruch. Also mir fällt dann oft auch, dass ich irgendwie den 100., der mich im Freizeitpark oder auch im Alltag anrempelt, anschnauze. Mögliche weitere Symptome sind auch noch ja, Streitsucht oder bei mir ganz stark Panik. Also ich plötzlich wirklich vor allem Angst habe. Wenn es dann auch gegen den Meltdown nichts getan wird, kommt es zum Shutdown. Habrock sagt immer so, mein Computer hat sich jetzt abgeschaltet gehabt. Er reagiert wirklich gar nicht mehr, ist nicht mehr ansprechbar. Betroffene reagieren auf keine Reize mehr und es ist auch keine bewusste Reaktion in der Regel. Ganz wichtig ist, wenn ihr so einen Betroffenen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis habt, dann auch bitte in Ruhe lassen. Wir regenerieren uns von selbst. Aber vielleicht Reize fernhalten und einfach nur da sein, wenn er dann wieder weißig ist, dass er wieder ansprechbar ist. Das wäre allerdings ganz gut, auch für Betroffene, das vorher zu kommunizieren, wenn man es vielleicht anders wünscht. Ja, wir haben mal versucht, euch darzustellen, was bei uns Reizüberflutung heißt. Zuerst bin ich dran. So, bei mir ist es so, Menschen, die sich kreuz und quer bewegen, guck mal, das Kind da trägt Leuchtschuhe. Die Schneemänner, die sehen aus, als ob sie Laserschwerter halten. Star Wars! Oh, überall riecht es so total lecker nach Essen. Süßigkeiten. Oh, da riecht es nach Fisch. Und dann hatte ich ja eben schon beschrieben mit dem Licht. Dann sehe ich nichts mehr, dann muss mein Gehirn noch mehr arbeiten. Guck mal, der Dino sieht aus wie meine Lieblingskatze. Und der jongliert mit Äpfeln. Ja, das überfordert ihn dann auch immer wieder.
Ja, bei mir ist es dann eher so, ja, auch viele Menschen, die sich in unterschiedlichen Richtungen bewegen, wo ich ja dann auch das Gefühl habe, dass ständig eine Kollision droht und ich ausweichen muss und Lücke suchen und so weiter.
Ja. Und wir haben, wie gesagt, Freizeitparks als gutes Übungsfeld gelernt, um auf Meltdown, Shutdown zu reagieren und haben auch versucht, das auf den Alltag zu übertragen. Ganz wichtig finde ich immer die Selbstwahrnehmung. Man muss auf Frühzeichen achten. Bei uns sind diese Frühzeichen eben meine verstärkte Ängstlichkeit, die noch stärkere Reaktion auf Reize, also wenn ich dann Angst habe und ich möchte nicht mal mehr, dass er mich irgendwie berührt oder zu nahe kommt, Erschöpfung und Unlust und vor allem Instinkte ausgeschaltet. Wenn ich mal merke, oh, wir haben jetzt Durst, Hunger oder da ist ein bisschen viel Sonne, wir kriegen gleich einen Sonnenbrand. Da ist es ganz gut, wenn man eine Therapeutin oder einen Therapeuten hat, mit dem man das üben und besprechen kann, weil alleine finde ich es jetzt sehr schwierig. Dann sehr wichtig finde ich auch, das geht auch zu Hause eben, reizarme Orte und Rückzugsmöglichkeiten kennenlernen und darin üben. Im Freizeitpark gibt es verschiedene ruhige Orte. Manche Freizeitparks haben Wildgehege mit dabei. Dann ganz toll ist es auch immer, in die Höhe zu gehen. Es gibt verschiedene Aussichtstürme oder so, mal ein bisschen Abstand von allem gewinnen. Aussichtsfahrten sind in der Regel relativ leer. Habrock hat allerdings dann ein Problem, wenn eben solche Kinder mit Leuchtschuhen oder so, dann sind die Kinder und schreien. Wir mögen eigentlich Kinder, also ich zumindest, aber das ist ein bisschen schwierig dann. Oder so Picknickplätze, dann ein Freizeitpark hat eine Kirche und das Lieblingsgeschäft, Fahrgeschäft von Habrock zum Abschalten ist leider nicht mehr vorhanden, das ist abgebrannt.
Ja, kommen wir dann später noch dazu.
Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro. Ein reizarmer Ort kann auch ein Ort sein, an dem sich Reize besser kontrollieren und fokussieren lassen. Das ist bei mir ganz witzig. Ein Shooter zum Beispiel. Wo es dann eben darum geht, es gibt grüne und blaue Punkte und rote Punkte. Das ist wirklich eine Waffe in der Hand. Und schießt auf diese Punkte, um möglichst viele Siegpunkte zu erreichen. Da stört mich auch das Licht witzigerweise nicht, weil ich mich nicht so gut fokussieren kann tatsächlich. Und uns beide stört auch die Musik oder so nicht. Und man könnte ja eigentlich denken, es ist ein sehr reizüberfluteter Ort.
Durch die Fokussierung auf das, die Aufgabe sozusagen, geht es dann wieder.
Ich hoffe, ihr habt gleich nachher alle einen Ohrwurm. Wie bitte?
Du meinst das anzusprechen, hat man die ja wirklich.
Ja eben, wir haben ihn ja auch gleich. Weiter?
Ja.
Fluchtwegepläne lernen, das finde ich immer sehr faszinierend. Habrock konnte mir mal sagen, okay, da gibt es einen Fluchtwegeplan und da, der sieht so und so aus. Für mich bringt es das Gefühl, er bringt mich hier raus. Wenn irgendwas ist, ich halte mich an ihn, er bringt mich hier wieder raus. Und für dich vermutlich auch, ne?
Für mich ist es vor allem Teile der Gebäude kennenlernen, die ich als normaler Besucher nicht sehen kann, die aber auf dem Fluchtwegeplan da sind.
Und für mich, da kommen wir gleich doch mal dazu, ich kann tatsächlich, ich habe es gelernt, in einen bewussten Shutdown zu gehen. Dieses, was er kann es nicht, er geht in den Shutdown, merkt es nicht und ich kann wirklich sagen, ich muss mich jetzt einfach mal abschalten, ich gebe die Kontrolle an ihn. Natürlich sinnvoll, ihn vorzuwarnen. Und im Extremfall die Situation, also den Freizeitpark oder es geht ja auch im Supermarkt, verlassen. Deswegen, wir fahren mittlerweile immer mit dem Auto in den Freizeitpark. Man könnte auch mit der Bahn, aber dann kommst du erst nach 17 Uhr wieder zurück. Möchtest aber schon um 12, das ist ein bisschen schlecht. So, die Übertragung dieser Strategien auf den Alltag. Es ist natürlich immer individuell realistisch. Also bei mir geht es ganz gut, weil ich erwerbsunfähig bin, dass ich Termine plane außerhalb von Stoßzeiten. Also ich mache keinen Arzttermin morgens um 9, wenn ich dann mit der Straßenbahn fahren muss. Das sind zu viele Schüler und zu viele Berufstätige. Dann das individuell beste Transportmittel wählen, ist natürlich auch ganz wichtig. Also ob ich jetzt mit der Straßenbahn fahren möchte, ich brauche manchmal einfach das Taxi. Oder natürlich den Alltag auch so weit durchplanen, wie es individuell sinnvoll und wichtig ist. Also er braucht mehr Routine, ich brauche mehr Flexibilität, dass ich einfach morgens merke, es geht mir gerade nicht so gut, also bleibe ich liegen. Dann Rückzugsmöglichkeiten kennen oder schaffen. Mit dem Arbeitgeber vielleicht mal über Homeoffice sprechen oder Erleichterungen für Schwerbehinderte. dass vielleicht das Büro anders eingerichtet werden muss. Und auch im Alltag funktioniert es, die Situation zu verlassen. Also ich bin schon mal bei meiner Psychiaterin einfach vor die Tür gegangen, habe gesagt, so, ich komme in einer Stunde wieder, bis dahin bin ich hoffentlich dran. Und die Kundentoiletten, die meisten Supermärkte sagen es nicht dazu, aber man darf die benutzen. Und da einfach mal hingehen, vielleicht das Smartphone mitnehmen, 5 Minuten weg. Genau, nochmal zu meinem bewussten Shutdown. Wenn möglich, sollte man nur mit einer informierten Begleitung weggehen. Die Begleitung muss Overload, Meltdown und Shutdown kennen und akzeptieren. Die Begleitung darf dann bitte auch keine dummen Sprüche machen, sondern sollte Verständnis haben. Die Übung mit Begleitung ist aber wichtig, damit diese zu reagieren weiß. Also vielleicht einfach mal mit demjenigen spazieren gehen, sagen, okay, wenn ich mich jetzt abschalten würde, wie würdest du reagieren? Was ich bei uns immer merke, je besser man die Begleitung kennt, desto weniger Kommunikation ist nötig. Ich hänge mich dann einfach teilweise bei ihm an den Arm und er weiß schon, okay, sie kann gerade nicht mehr. Und wenn er mit Begleitung weggeht, man denkt sich ganz oft, oh Gott, die denken jetzt vermutlich schlecht über mich. Aber wie oft denkt ihr selber über andere nach, warum die eine Begleitung dabei haben? Genauso ist es bei anderen auch. Man beschäftigt sich so sehr mit sich selber. Genau. Habruck hat eine andere interessante Strategie, den Fokus aufs Wesentliche. Jetzt geht es ein bisschen um die Technik im Freizeitpark.
Ja, also deswegen auch die Bezeichnung für mich der Techniker, weil die Katzenklappe wurde motorisiert und ja, das habe ich irgendwann mal im Freizeitpark aufgenommen. Tanja wollte dann wissen, hä, was hast du denn da fotografiert? Ja, in einem Shop, wo irgendwie die Kassen nicht installiert waren, lagen verschiedene Netzwerkkabel und so weiter rum, was ich durchaus interessant fand, was mir aufgefallen ist.
Ganz gut illustrieren das Tweets des Projektverantwortlichen für den Umbau der Eurosat in den Concours, deshalb CCC, im Europapark. Patrick hat uns auch erlaubt, das alles zu verwenden. Und er hatte mal gepostet, hier diesen ersten Tweet, everything pretty clear, isn't it? Ich so, Schatz, was ist das? Er so, ja klar. Und das andere, dieses Bild von den Knoten, genau, wir zeigen es euch jetzt.
Ja, das erste ist Draufsicht auf den Schienenverlauf, die grauen Linien und grün die eine Stützstruktur innerhalb der Achterbahn, auf der anderen Seite halbwegs zu sehen. Also gut, in dem Fall beides dunkelgrau. Ja, und der Knotenplan, andere Darstellung, sieht dann so aus wie links oder rechts, wie es dann tatsächlich aussieht, die Außenhülle dieser Achterbahn. Also ja, eigentlich klar verständlich, fand ich.
Für ihn. Jetzt ist es aber auch so, man fragt sich ja nun, warum erkennt denn der was? Und da ist das Bildern-Denken, visuelles Denken, was auffallend häufig bei Autisten und Hochbegabten vorkommt. Habruck hat mich gebeten, das zu erklären, weil für ihn selber fällt es ziemlich schwer. Dieses in Bildern-Denken ist eine von mehreren Denkarten. Die meisten denken in Worten oder vielleicht auch in Zahlen. Er sieht irgendwie immer Bilder, ich habe es selber nicht so wirklich verstanden. Ich kann nur sagen, Dr. Temple Grandin, das war die erste bekannte Autistin, hat gesagt, eigentlich ist es so wie die Google-Bildersuche. Du denkst an ein Stichwort und hast sofort die Bilder im Kopf. Bei Habruck ist es auch sehr gut am Gedächtnis zu beobachten.
Ja, dass ich mir irgendwie die räumliche Zuordnung von Gegenständen häufig recht gut merken kann. Meinst du das?
Ja, also wir sind seit über 15 Jahren wohnen wir zusammen. Seine Eltern rufen heute noch an. Wo lag denn das und das nochmal auf dem Speicher? Er weiß das noch.
Also ich weiß dann halt, wo dieses Werkzeug vor 15 Jahren im Regal lag. Ob es dort immer noch liegt? Keine Ahnung.
Dieses Bilderdenken ist aber leider in unserer Welt oft ein Nachteil. Vor allem, weil die verbale Kommunikation halt schwerfällt. Ich habe jetzt gelesen, das ist wie bei den Kern aus Star Trek. Eigentlich am besten wäre telepathisches Kommunizieren in Bildern. Und ich glaube, es ist so, wie wenn er jetzt in der 5. Klasse Englisch lernt. Man versucht, irgendwas zu sagen und so 3-4 Vokabeln hat man, aber man muss überlegen, wie sage ich das jetzt?
Ja, also es ist jedes Mal eine sozusagen Übersetzungsleistung von meinen Gedanken, die irgendwie eher in Bildern sind, dann in Wörter. Und teilweise stelle ich dann erst mitten im Satz fest, dass diese Satzstruktur, wie ich sie dachte, doch nicht funktioniert.
Und deshalb kommt es dann auch, das wurde ihm jetzt schon mal vorgeworfen bei Survival, nein, wie heißt es? Geschichten aus der Koboldgruft, öfter mal zu Ass oder Stockern und so. Aber das kommt durch das visuelle Denken, der übt die Talks auch wirklich. Es kann jetzt im Folgenden auch passieren. So, wir haben jetzt nämlich ein paar Vergleiche für euch. Die Wahrnehmung eines Aliens erstmal. Aliens sind alle jetzt in dem Fall, die nicht Autisten sind. Ich glaube, ihr kennt diese Bezeichnung auch, wenn man früher aus dem CCH rauskam. Jetzt sind wir wieder mit lauter Aliens zusammen. Erstmal der Dive Coaster Baron 1898, der steht in Efteling in Holland. Was ein Alien sieht, ist, dieser erste Drop geht aber wirklich steil abwärts und vorher hängt man da ein paar Sekunden und guckt runter. Außerdem geht es zweimal über Kopf, das kann einen schon beeindrucken und ein bisschen Angst machen. Ja, was sieht denn der Techniker?
Ja, ich sehe dann auch einen Dive Coaster. Ja, maximales Gefälle. Okay, 87 Grad, gut, das haben wir nachgeschaut. Ja, steiler Drop, danach ein Immelmann, also halber Looping, gefolgt von einer halben Schraube und wenige weitere Elemente, was für ein Dive Coaster typisch ist. Also insgesamt eine eher kurze Fahrt und ja, ich finde solche Bahnen dann auch eher nicht so interessant.
Und wenn wir über eine halbe Stunde anstehen müssten, sagt er zu mir, ne, zu langweilig, wir gehen woanders hin. Genau, also nochmal auf einen Blick. Können wir eine Maus, dass du nochmal zeigst, wo der Wagen hängt? Hier hängt der Wagen so 2-3 Sekunden. Das kommt dir natürlich viel länger vor, wenn du das so steil runter guckst. Genau. Als nächstes haben wir dann einen Videovergleich. Den Topspin Talokan. Ein häufiges Fahrgeschäft auf Volksfesten. Ich kann nicht auf das Video gucken, mir wird davon schlecht. Das ist immer noch Atlantis, das wollten wir nicht. Ich gucke einfach nicht hin. Genau, also es dreht sich. Es gibt sogar eine Aussichtsplattform zum Beobachten. Ich muss da doch hingucken, das spiegelt sich. Er wollte es unbedingt fahren. Ich glaube, du bist dran, ja? Mit erklären.
Ja, und da ist sozusagen der theoretische Aufbau. Ja, zwei Achsen, der eine davon angetrieben, die andere offenbar blockierbar oder freidrehend. Also, physikalisch im Grunde ein Doppelpendel, womit man dann schön Energie auf die Sitzreihen übertragen kann. Ja, also,
das ist halt eine technische Beschreibung.
Ja, um mit recht wenig Aufwand auf die Sitzreihe eine recht hohe Drehzahl zu bekommen, wie jetzt zum Beispiel.
Und wenn ich da stehe und Video drehen soll, dann denke ich immer, sehr viele stehen da und warten, dass jemand spucken muss. So, das ist wirklich voll für Gaffer.
Ja, hier auf dem Bild nochmal die beiden Achsen visualisiert.
Dann wieder, was sieht ein Alien bei einem Launch Coaster? Das ist die Blue Fire. Die ist rasend schnell von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden und man hört die Fahrgäste schreien, während sie an einem vorbeirauschen. Das ist so das Erste, was du von diesem Launch Coaster wahrnimmst, wenn du ein Alien bist.
Ja, mir fällt auch auf, ja, Launch per Linearmotor, wobei die Permanentmagnete am Zug angeordnet sind. Und irgendwann ist mir auch aufgefallen, ja, die Permanentmagnete werden auch zum Bremsen per Wirbelstrombremse genutzt. Und freundlicherweise hat jemand an Wirbelstrombremsen dann auch dran geschrieben, was für Legierungen das jeweils sind. Also da sind Messing- und Neusilber-Wirbelstrombremsen montiert und wie man an der unteren sieht, offenbar werden sie beim Energieabbau des Zuges doch recht warm.
So ein Launch Coaster ist auch ein gutes Beispiel dafür, was wir im Freizeitpark uns erhoffen, was Aliens nie einfallen würde. Wenn nämlich zum Beispiel auch nur eine Haarklammer in diesen Launch fällt.
Ja, also der Spalt zwischen den Beschleunigungsspulen, die man hier auf dem linken Bild sieht, das weiße, und den Permanentmagneten am Zug ist recht eng. Das heißt, auch eine metallene Haarklammer würde schon reichen, dass es da zu einer Kollision kommt, was dann mit einem Sensor überprüft wird. Und einmal hatten wir es, dass tatsächlich irgendwas unten an Magneten hing und der Zug dann halt vor der Beschleunigungsstrecke gestoppt wurde und Mitarbeiter das überprüfen mussten.
Die anderen Fahrgäste im Zug waren genervt, dass es eine Verzögerung gibt. Wir haben uns gefreut. Und bei so einem Launch Coaster gibt es auch die Möglichkeit, dass er die erste Steigung nicht schafft und dann heißt es Rollback. Er fällt zurück, zum Beispiel wenn es zu kalt ist. Wir hoffen immer, dass wir das irgendwann mal erleben. Aliens möchten das nicht.
Ja, vor allem, weil es dann so aussieht, nach einem Rollback der nächste Start erfolgt mit besonders viel Leistung, dass der Zug garantiert über den Hügel kommt.
Ja, noch eines, die Wahrnehmung eines Aliens vom Dark Ride Symbolica, die Thematisierung. Vor allem hat man einen riesengroßen Wal, der sich bewegt, der kommt runter. Das ist äußerst ungewöhnlich. Und man kann zwischen drei Routen wählen. Das ist auch, normal steigst du in so einen Dark Ride ein und der fährt auf Schienen vor dir her. Und hier wählst du, wie du fahren möchtest.
Ja, und meine Gedanken waren dann eher, trackless, also ohne Schienen, sehr schön. Technisch dürfte das dann den autonomen Transportern in modernen Industriebetrieben entsprechen. Und die Ansteuerung des Ganzen ist wohl nicht so ganz trivial.
Das ist dann auch so ein Fahrgeschäft, dass er gerne mal im Hellen fahren würde, um wirklich den Boden anzugucken, aber naja.
Naja, ich habe schon gesehen, auf dem Boden selbst ist nichts zu sehen, vermutlich irgendwie Magnete eingelassen oder so.
Ja, nochmal das Ganze auf einen Blick. Ja klar, fällt ihm dann auch die Thematisierung auf, aber erstmal die Technik. So. Dann war dieser Dark Ride Symbolica hat eine Pre-Show, das heißt, es kommt vorher kurz, wo dir erklärt wird, was eigentlich passiert. Das ist auch ein sehr schöner Wartebereich, wo man da steht. Nur uns beiden ist aufgefallen, wir stehen hier in einem Raum, wo geht's denn hier weiter?
Also, eine Treppe hoch kann nicht sein, weil da steht eine animierte Figur. Also da wird man mit Sicherheit nicht vorbeigeleitet, aber sonst irgendwie anders. Die Leute wegleiten geht auch nicht wirklich.
Also im Nebenraum gab es keinen. Wieder raus, da standen die Leute, die auf die Pre-Show gewartet haben. Wir sind, okay, wo geht's hier weiter? Dann, die Lösung hat uns sehr überrascht, weil nochmal die Treppe angeschaut. Plötzlich wird diese Treppe beleuchtet und dann geht sie auf. Und wir hatten das wirklich nicht gesehen und ich habe ihn noch nie so baff in einem Freizeitpark erlebt. Ja, jetzt ein Medientheater eigentlich mit Laser, Videos, Modellen. Relativ langweilig tatsächlich. Es geht einfach nur um die Geschichte des Parks bei Freiburg. Und ich so, als er meinte, ich möchte es nochmal fahren. Ich so, was? Warum? Du findest sowas doch langweilig. Ja, ich muss das nochmal fahren. Und nochmal, bis wir das folgende Video hatten.
Ja, also die weiteren Fahrten mit zunehmend besseren Kameras, bis dann schließlich das hier rauskam.
Und die Waldkirche.
Ho, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben gerade unseren Ton verloren.
Und die Waldkirche wird bei Machreins weiteren Fahrgeschäfte konstruiert. Zunächst noch anhand von Zeichnungen und Modellen.
Achtet mal drauf, fällt euch auf?
Heutzutage jedoch entwickeln Designer, Ingenieure ihre Ideen und Visionen mit Hilfe von Computern im virtuellen Raum.
Habt ihr gesehen, was für eine Programmiersprache man nutzt, um Achterbahnen zu programmieren? Wir hatten das Video für zweimal eingeplant. Habt ihr es gesehen? Man programmiert Achterbahnen in COBOL. Interessant.
Ja, und zusätzlich, der Quellcode hat irgendwie nichts mit Achterbahnkonstruktion zu tun. Das ist von irgendeiner Logistiksoftware offenbar.
Ich vermute, sie haben einfach Stock-Footage benutzt. Wirklich, also nochmal, warum? Er hat es mir dann immer am Computer erklärt.
Heutzutage jedoch entwickeln Designer und Ingenieure ihre Ideen und Visionen.
Mittlerweile haben sie das leider nicht mehr.
Im virtuellen Raum.
Nachher. Die Gespräche sind auch eine Strategie, das machen wir beide ganz gern. Das ist ihm auch wieder in einem Park bei Köln, spricht er mich in der Warteschlange an. Du, Tanja. So repariert man diese Lampen doch eigentlich nicht, oder? Seht ihr das Panzertape? Außerdem war es in dieser Warteschlange ganz lustig, von Bruce Willis, also seinem deutschen Synchronsprecher, angemeckert zu werden, was alles die Sicherheitsbestimmungen sind, die man beachten muss. Ich habe dann zwischen reingerufen, Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke, aber es hat keiner verstanden, was ich will um uns rum. Dann hatten wir es kürzlich beim Hotelfrühstück. Da war Knäckebrot und ein Toaster daneben. Ich so, darf ich mein Knäckebrot toasten, Schatz? Er so, Nein, erinnere dich. Das YouTube-Video ist von uns, wenn die Zeit gleich noch reicht. Wir sind uns nicht ganz sicher, dann zeigen wir es euch auch gerne noch, warum man Knäckebrot wirklich nicht toasten sollte. Ja, ich wusste das, als ich ihn gefragt habe.
Und ja, das Ausprobieren kam auch nur dadurch, dass es auf manchem Knäckebrot draufsteht, dass man es nicht toasten soll.
Ja, dann ist uns immer schon die dekorative Satellitenschüssel aufgefallen. Momentan steht da immer wieder sonntags drauf, das wird auch im Park gedreht. Und ja, warum haben die so eine riesen Satellitenschüssel? Ihm fiel dann irgendwann auf, gegenüber steht sowas, aha, das heißt Ionosphäreninstitut. Das zweite Bild ist übrigens aus dem Heißluftballon aufgenommen. Es ist gleich noch wichtig. Ja, Ionosphäreninstitut, das ist aber seltsam. Und irgendwann, ihr wisst es wahrscheinlich schon, kam ja die Auflösung nach Snowden. Aha, kein Ionosphäreninstitut, eine Station vom BND.
Also früher haben sie tatsächlich Ionosphärenforschung betrieben, aber schon seit Jahrzehnten kümmern sie sich wohl eher um die Kommunikation von irgendwelchen anderen Satelliten.
Der Park hat es kürzlich in dieser Zeitschrift aufgelöst. Harport meint nicht ganz richtig. Ich habe die dabei, wenn ihr sie nachher mal die Story durchlesen wollt. Wir haben es jetzt nur kurz für euch.
Denn der Park hat für die 50 Tonnen der alten Schüssel 6 Millionen Mark gezahlt, was doch ein recht hoher Preis ist.
Also. Die Aussage war, der Park, die haben damals so Spiegeltürme gebaut, würde Messfehler auslösen beim damals noch Ionosphäreninstitut. Naja, wenn man jetzt sieht, dass es eine Station vom BND ist, erklärt sich das vielleicht ein bisschen besser, dass sie gesagt haben, ja, er macht Messfehler bei uns. Dieser Park neben uns ist uns nicht wirklich so recht. Dann jetzt mal zur psychischen Bedeutung der Freizeitparks bei mir. Wo darf ich draufdrücken?
Ja, sehr gut.
ADHS mit Reizüberlastung und Hochsensibilität hatten wir ja bereits. Dann der liebevolle Umgang mit dem inneren Kind hatte ich ja auch schon angesprochen. Aber für mich auch die Herausforderung, allein unterwegs zu sein. Wenn ich nämlich eben diese Dino-Bahn besuchen möchte, die meinem Mann und unserem besten Freund ziemlich auf die Nerven ging letztes Mal, dann muss ich alleine fahren, weil Harburg hat nur 35 Urlaubstage im Jahr. 10 davon braucht er für einen Chaos Computer Club Veranstaltung, also sowas wie heute. Ja, ich möchte gerne ein bisschen öfter in den Park, weil es mir halt einfach gut tut. Und anfangs konnte ich es wirklich nicht, mich in den Zug setzen, dann nach Freiburg fahren. War mittlerweile kein Problem mehr und ich genieße es sogar. Das ist aber auch bei mir die Konfrontation mit einer Vielzahl meiner Ängste und Phobien. Ich habe ja eine generalisierte Angststörung und einige Ängste und Phobien habe ich mittlerweile nicht mehr. Wichtig ist dabei auch, dass die Parks selbst einiges für ihre Gäste mit besonderen Bedürfnissen tun. Es gibt Rabatte ab GDB 50 auch auf die Jahreskarten. Es gibt andere Parkplätze. Wir dürfen immer ganz vorne auf dem Parkplatz stehen, haben es nicht so weit zu laufen, finden das Auto auch sicher wieder. Dann verändertes oder verkürztes Anstehen. Im Disneyland ist der Zugang zu Attraktionen über den Ausgang. Das wurde leider sehr oft ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mal gelesen habt, dass dann Schwerbehinderte angeboten haben, gegen Bezahlung gehen sie in den Tag mit normalen Besuchern in den Park und die dürfen dann alle ohne anstehen. Und ganz ehrlich, ich finde das unmöglich, weil für uns ist es die einzige Möglichkeit, in den Freizeitpark zu gehen, weil ich sonst Panikattacken hätte. Genau, also deswegen auch die Bitte, dass ihr es vielleicht einfach nicht macht. Wir nehmen auch gerne mal jemanden mit, klar, aber ja. In Efteling ist es deswegen auch der Rollstuhleingang ohne verkürzte Wartezeiten, aber man hat zumindest keine Treppen und kann in der Zeit auch was anderes machen. Im Europapark verraten wir jetzt lieber nicht, um unseren Vorteil nicht zu verlieren. Könnt uns gerne nachher fragen. Interessanterweise ist es bei Parks mit Fastpass, den man kaufen kann, also du kaufst den Fastpass, drückst dann einmal kurz drauf, kannst 20 Minuten später wiederkommen oder so. Soweit solche Ermäßigungen gibt es da nicht. Sehr vorbildhaft, da wir jetzt diesen Park auch schon öfter gebasht haben, finde ich die Broschüre vom Phantasialand, ich weiß, man kann es nicht lesen, aber ich wollte alle Seiten draufkriegen, die einfach sagt, bei einer bestimmten Einschränkung wie Höhenangst, welche Attraktionen kann man nicht fahren, welche sind kein Problem und bei welchen sollte man vielleicht besondere Vorsicht. Es sind natürlich nur Empfehlungen, aber ich finde es echt gut. Ich habe es schon anderen Parks vorgeschlagen, das mal so zu machen, aber es gab keine Reaktion leider. Dann Konfrontation mit Phobien im Freizeitpark. Ich habe Agoraphobie auch, also durch bestimmte Plätze, Menschengedränge oder allein unterwegs sein. Ja, nutzt nichts. Wenn ich in den Freizeitpark will, muss ich damit rechnen. Ich habe Arachnophobie. Ja, ich hatte auch vor dieser Figur eine Zeit lang Panik. Ich weiß, es klingt seltsam, aber ja. Und Freizeitparks sind in der Natur. Das heißt, du musst damit rechnen, dass irgendwo eine Spinne über den Weg läuft. Eine echte. Dann hatte ich Gelotophobie, immer die Angst, ausgelacht zu werden. Meine Lösung war, ich mache mir grüne Haare. Dann sagt keiner mal was wegen meiner Figur, weil die Kinder rufen hinterher, Mama, die Frau hat grüne Haare. Klaustrophobie hatte ich auch lange, also die Angst, in engen Räumen eingesperrt zu sein. Die Definition von eng ist ja immer individuell. Kürzlich hatte ich gesagt, lass uns bitte in dieser Druckkabine frühstücken, da kann man die Tür auch zumachen, es ist lustig. Er wollte nicht. Da vorne stöhnt auch jemand, weil er nicht wollte. Wäre auch ein bisschen blöd mit immer dann wieder rausgehen und so. Dann bei mir auch ganz stark gewesen, die Angst vor großen Höhen, also Akrophobie. Aus wie vielen Metern hattest du gesagt, ist das Bild?
Das Bild müsste so aus etwa 40 Metern Höhe aufnehmen.
Und es geht um diese Achterbahn, hier sieht man, ne? Ja, diese Achterbahn, 73 Meter hoch. Er sagt mir seit Jahren, dass ich diese Achterbahn lieben werde. Ich sage, nein, hallo, Höhenangst. Ja, mit meinem Mann muss man vielleicht auch, also ich, manchmal Konfrontationstherapie machen. Habe ich jetzt eben nicht weitergemacht?
Nee, sorry.
So, wie gesagt, 73 Meter hoch, der First Drop, also darunter. Ich habe keine Maus.
Ja, auf dem anderen Schirm.
Das sind 67 Meter. Man sieht auch ganz schön, wie man da runterfällt. Ich so, ich habe Höhenangst. Und er, nein.
Ja, also die Achterbahn hat ein recht einfaches Layout, also out and back. Sie fährt im Grunde auf derselben Strecke wieder zurück. Und hier sieht man die Umwandlung von potenzieller in kinetische Energie und zurück sehr gut. Also von hier.
Und er meint, du liebst Berg und Tal, es wird dir Spaß machen. Ich sage, nein. Dieser First Drop, mir egal, alles andere, nein. Ja. Ich habe dann zu meiner Therapeutin gesagt, aber möchtest du nicht mit? Sie hat das mal fürs Radio gemacht, hat in der Radiosendung wirklich mit mehreren die Silverstar gefahren. Ich so, und sie so, nein, Tanja, du machst es, ich gehe da nie wieder hoch. So, danke. Ja, dann hat der Testsitz gepasst, das erklären wir euch gleich noch. Und ich habe zu ihm gesagt, ich brauche eine Cola. Ich kann nicht. Ich habe angefangen zu heulen. Ich war kreidebleich. Er hat dem Mitarbeiter gesagt, sie will das. Der hätte mich nicht einsteigen lassen, wenn er es nicht gesagt hätte. Also wirklich, sowas sollte man nicht mit jemandem machen, mit dem man nicht fast 19 Jahre zusammen ist. Jetzt haben wir nochmal ein Video für euch. Ich glaube, einige von euch dürften das Video von Nikos Elmsrott und Hazel Burger schon gesehen haben. Es zeigt aber am besten, weil normal darf man nicht filmen, wie es mir ging. Sie sind jetzt ja, also in diesem ja Anfang und ich hatte so Panik. Ihr müsst einfach nur Hazel beobachten, dann wisst ihr, wie es mir ging. So zu ihm, kann man das Ding irgendwie noch anhalten? Ich habe Angst, ich will aussteigen. Bitte, mach irgendwas. Und er so, bitte, die Kinder bitte mal weghören zu Hause. Ich bring dich um, ich schwör's dir. Was machst du mit mir? Warum zwingst du mich da rein? Was, wenn der Bügel aufgeht? Oh Gott, oh Gott. Und wir glauben übrigens nicht an Gott, aber das sind dann so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und wie gesagt, ihr seht das auch an Hazel. Ich war nur noch ein bisschen bleicher, noch ein bisschen verheulter, glaube ich.
Also dazu noch die Ergänzung. Auch mir geht es auf diesem Lift Hill, oder ging es lange so, was zur Hölle mache ich hier eigentlich?
Und dann habe ich bescheuert. Zum ersten Mal in 17 Jahren meinen Mann so richtig überrascht. Nachdem ich geflucht habe und er wollte mich beruhigen, er wollte mich berühren, ich habe es euch ja eben gesagt, berühren ist schlecht, weil hier abwärts. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nochmal! In dem Moment, ich so, nochmal! Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind noch am Fallen. Ja, er hatte recht. Dieses Video wollten wir euch auch zeigen, weil es, ja genau, es war von meiner ersten Fahrt. Ihr seht, ich war total begeistert. Dieses Video wollten wir euch auch zeigen, weil es gibt so Ausnahmen fürs Fernsehen. Ich hatte ja eben schon die Sicherheitsbestimmungen angesprochen. Hier werden ein paar interessant gelöst. Es dürfen eigentlich nie lose Gegenstände mitgenommen werden. Es darf auch keine eigene Kamera montiert werden.
Also in dem Fall ausreichend Gaffer-Tape mit Sondergenehmigung reicht wohl.
Nico braucht natürlich die Kapuze, also die Kapuze mit Gaffer, das Mikro. Und ich denke, das haben die Mitarbeiter gemacht, weil wenn du es selbst machst, ist es zu unsicher. So, jetzt habe ich momentan ein Problem. Ich liebe die Silverstar wirklich, seitdem ich will sie immer fahren. Er hat übrigens immer noch Angst, er hält sich immer noch krampfhaft am Bügel fest. Ich darf es nur nicht mehr. Ich bin im Moment durch mein Übergewicht ich darf nicht mehr fahren. Es gibt verschiedene Fahrverbote auf Achterbahn und anderen Fahrgeschäften. Zum Beispiel bei uns in Deutschland ist es so, du musst selbstständig die Achterbahn verlassen dürfen. Also wenn du gehbehindert bist oder sehbehindert, darfst du nicht. Dann Körpergröße und Alter. ist abhängig auch immer von TÜV und Park. Also ich kenne Fahrgeschäfte, die sind im Europapark ab 4 Jahren, in anderen ab 3. Könnte vielleicht damit zu tun haben, dass man im Europapark ab 4 Jahren bezahlt. Oder halt die sonstigen Körpermaße. Es gibt Achterbahnen, die kann man nicht fahren, wenn man zu groß ist oder eben, wenn man zu breit ist, so wie ich. Das sind so Beispiele davon. Der Bügel muss eben sicher schließen. Um das zu testen, gibt es Testsitze. Thema Gelotophobie, diese Testsitze sind immer ein bisschen am Rand angebracht. Der normale Besucher nimmt es nicht wahr, dass du dich gerade in den Testsitz setzt. Bei dem Launch Coaster ist es so, du hast entweder grünes Licht, dann ist alles in Ordnung, du darfst überall fahren. Oder gelbes Licht, dann nur in der letzten Reihe. Da sind die Sitze so gebaut, dass da keine Kinder mehr fahren dürften, aber sie auch ein bisschen breitere Personen halten. Oder rot, leider gar nicht. Und dann bei der Silver Star ist es so, steht sogar in einem eigenen Häuschen, da hat man teilweise das Problem, Mitarbeiter zu finden. Jetzt neu gibt es so ein Display, was einem erklärt, was man tun muss. Und dann sagt es entweder grün oder rot, Reihe 5 Mitte, hat den Vorteil, man sieht nicht so viel dann von der Höhe tatsächlich. Oder man darf eben gar nicht fahren. Warum ist es denn so?
Ja, die Bügel müssen den Fahrgast halt sicher halten für die gesamte Fahrt. Und ja, die Größen- und Altersbeschränkungen, also die Mindestwerte kommen vom TÜV und können sich auch von Jahr zu Jahr ändern. Also das ist dann halt doof, wenn sich ein Kind freut, dass es nächstes Jahr dann das Fahrgeschäft endlich fahren darf, was es gern fahren möchte, weil es dann über einen Meter groß ist, aber bis zur nächsten Saison die Mindestgröße sich auf 1,20 Meter geändert hat. So was kommt vor. Ja, und zumindest bei den größeren Bahnen sind die Sicherheitssysteme auch redundant ausgelegt, also das, was den Bügel hält. In dem Fall sieht man diese beiden so goldfarbenen Hydraulikzylinder. Jeder davon ist ausreichend, um den Bügel so zuzuhalten, dass man ihn mit Muskelkraft nicht öffnen kann während der Fahrt. Und das Ventil, was den Zylinder dann zuhält, funktioniert nur in eine Richtung, wenn es stromlos ist. Und das heißt, zum Öffnen muss man Strom drauf geben oder die... Und wo ist der Mauszeiger? Da. Oder nach Öffnen der Abdeckung diese kleinen Hebel hier betätigen. Ja, und für den täglichen Test werden da dann auch Federn eingeklemmt, die stärker drücken, als es ein Fahrgast jemals könnte. Und dann muss der Bügel trotzdem länger zubleiben, als die Fahrt maximal dauern kann. Und zusätzlich testet die Elektronik der Bahn in dem Fall auch die Ventile dadurch, dass abwechselnd das rechte und das linke Ventil in der Station nur verriegelt wird und der Bügel schon schließen muss, sodass nach 2 Zugumläufen jedes Ventil getestet wurde. Und das andere Ventil wird dann kurz vor Abfahrt des Zuges erst scharf geschaltet.
Also der Bügel kann sich wirklich nicht öffnen. Das ist mir mal in einem kleinen Freizeitpark in der Pfalz passiert, dass der Bügel auf einer Achterbahn aufging. Das fand ich dann nicht so lustig. Seitdem habe ich eben diese Panik überall. Hier sieht man mal den Chefmitarbeiter von dieser Blue Fire. Die wechseln übrigens regelmäßig die Positionen. Er schaut da raus, sieht den Zug und sieht gleichzeitig aber auch sein Control Panel. Wenn es blau ist, heißt es, sind noch nicht sicher zu. Erst wenn grün ist, ist sicher zu. Und erst wenn alles grün ist, darf er fahren. Es kann jetzt passieren, gerade in Reihe 10, wo die etwas breiteren auch fahren können, passiert es gerne mal, dass es blau bleibt. Dann schickt er nochmal einen Mitarbeiter hin, nochmal zudrücken bitte.
Aha, und die Steuerung lässt den Zug auch nur abfahren, wenn alle grün sind. Also das kann er gar nicht übersteuern.
Dann, also genau, er muss es auch zumachen, wenn sie leer fährt. Für mich war das deswegen auch wegen diesem Fahrverboten nach Körpermaßen auch sehr wichtig fürs Abnehmen und das Bekämpfen meiner Essstörung, weil für mich war es ein Ziel, endlich diesen Launchcoaster fahren können. An die andere habe ich da ja gar nicht gedacht. Und es war wirklich, okay, ich muss mich da jetzt bemühen, ich habe 35 Kilo abgenommen dafür und es dann geschafft zu haben, diesen Moment, wo ich diese blaue Karte für Reihe 10 gekriegt habe. Ich war so fertig, ich war so glücklich. Ja. Wir haben euch ja noch ein paar IT-Fails versprochen. Wir reden im Folgenden über den fiktiven Park Batavia, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir das alles so bashen dürfen. Ja, die hatten diese eine Piratenbahn, die wir euch gerade schon erzählt haben. Da hat ein Pirat gesagt, das war nicht dieser, aber wir lassen es lieber ein bisschen offen. Batavia brennt und ihr wollt da runter. Ja, Haprock wollte da immer runter. Jetzt kann er nicht mehr runter. Vor knapp einem Jahr hat Batavia wirklich gebrannt. Es war für uns ein ziemlicher Schock, mehr als die Themenbereiche und diese Fahrt so zu sehen. Aber der größere Schock war dann eigentlich die IT-Fails. Gebrannt hat es am 26. Mai, sie, abends bis nachts, das hat glaube ich bis um 3 Uhr so gedauert, bis sie wieder geöffnet, also bis sie wieder alles gelöscht hatten, auch die Brandherde. Sie haben am nächsten Tag geöffnet, aber noch 2 Tage lang sind die Schranken ausgefallen, die mit einem Barcode-System gemacht sind.
Also die Schranken am Parkplatz, die Ausfahrschranken.
Die Kassen, die Jahreskarten konnten nicht genutzt werden, sogar etwas länger. Dann hatte ich das Problem, dass wir eine Restaurantbuchung hatten mit Sonderwünschen. Ja, sie konnten nicht darauf zugreifen. Genauso wenig auf die Hotelbuchung. Sie mussten echt per Hand aufschreiben, Stornierung oder Reservierungsanfragen. Sie konnten nichts tun mit den Tischen. Das ging 2 Wochen lang tatsächlich. Ab Mitte Juni waren immerhin die Jahreskarten wieder voll funktionsfähig, bis auf die wieder aufladbaren Gutscheinkarten, die damit drauf waren auf diesen Jahreskarten. Wir haben starken Grund zur Annahme, dass in diesem Park vom 10. bis 26. Mai kein Backup der Jahreskarten, Gutscheinkarten erfolgte. Ich habe nämlich meine am 9. Mai aufgeladen. Habe am 10. Mai, als ich alleine im Park war, einen Großteil des Geldes ausgegeben. Als wir nach dem Brand und der Funktion dieser Gutscheinkarten wieder dort waren, war der Betrag vom 9. Mai drauf. Ich habe mehrfach angesprochen, Leute, ich habe Geld ausgegeben. Wollt ihr mir das wirklich schenken? Okay, danke für die 40 Euro.
Ja, und das Ganze hat uns dann dazu gebracht, ein bisschen zu überlegen. Und ich konnte es mir kaum vorstellen, aber das war eigentlich die einzige logische Überlegung, dass es nur im abgebrannten Lagerraum dann einen Serverstandort gegeben hat. Und dann ist uns auch aufgefallen, offensichtlich werden die Systeme bei der Wiederherstellung nach Wichtigkeit priorisiert. Also weil zum Beispiel Gutscheinkarten, Funktion der Jahreskarte, wurde nur von wenigen Leuten genutzt. Also ist nicht so wichtig.
Aber dass die Kassen wieder funktionieren, hatte natürlich höchste Priorität. Ja, wir beschäftigen uns auch zu Hause sehr viel mit Freizeitparks in Foren oder so. Wir hatten dann das Glück, mit einem Mitarbeiter vom Park Kaffee trinken zu dürfen, weil es einen Vorfall gab und haben einen Teil der Gründe erklärt bekommen. Ihr seht den orangen Kreis und den blauen Kreis. Darum sind es, glaube ich, Ellipsen. Ja, es gab 2 Serverstandorte. Im orangen Kreis und im blauen Kreis.
Ja, aber offenbar hatten sie Probleme. Also ich übersetze jetzt das, was von dem Verwaltungsmitarbeiter gesagt wurde, in das, was technisch dann wohl dahinter steckte. Also kann sein, dass ich mich da irre, aber offenbar hat das Spiegeln zwischen den beiden Servern irgendwie nicht mehr sauber funktioniert. Und um das Problem zu lösen, kam jemand auf die Idee, den einen Server zu nehmen und neben den anderen zu stellen, eventuell um dann über eine kürzere Datenverbindung die Daten schneller übertragen zu können. Ja, leider wurden die Server dann an der falschen Stelle nebeneinander gestellt.
Sie hätten Blau nach Orange transportieren müssen. Sie haben Orange nach Blau transportiert. Danach hat es gebrannt.
Na gut. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es wohl andersrum gemacht.
Sehr interessant fanden wir aber dann ihr IT-Dienstleister. Eventuell hat der ihnen den Tipp gegeben. Saß am nächsten Tag mit einem System, was für irgendeinen anderen Kunden gemacht wurde, im Flugzeug in diesen Park.
Nee, nicht am nächsten Tag. Wohl schon abends saß der mit mehreren Leuten und einem für einen eigentlich anderen Kunden eingerichteten Server im Flugzeug. Und am nächsten Tag liefen die Systeme zumindest so weit wieder, dass sie den Park regulär öffnen konnten. Halt mit Einschränkungen bei Jahreskarten und.
Ja, aber es gibt auch heute noch IT-Fails. Ich hatte vor 2 Wochen, wollte ich unsere Jahreskarten verlängern, eine davon mit einer Parkoption. Also klicke ich an, 2x Jahreskarte für Behinderte. Bei einer davon habe ich angeklickt, diese Parkoption. Als ich meine Visa schon auf dieses, die Bezahlung wird übertragen an die Visa-Karte, habe ich gesehen, Moment, wieso zahle ich jetzt nur den Betrag nur mit einer Jahreskarte und einer Parkoption? Das kann nicht richtig sein. Also im Park angerufen, Entschuldigung, irgendwas ist hier gerade passiert. Ich weiß nicht, meine Jahreskarte wird, glaube ich, nicht verlängert. Wieso? Die Dame war auch völlig überfordert. Das darf doch nicht passieren. Sie können doch nicht Ihre Jahreskarte verlängern ohne diese Parkoption.
Umgekehrt.
Genau, umgekehrt. Die Parkoption kann nur verlängert werden, wenn man die Jahreskarte verlängert. Und die Parkoption war definitiv auf meiner Jahreskarte. Ja, am nächsten Tag kam eine Mail. Ich soll das nochmal durchführen. Ich soll darauf achten, dass ich diese Haken richtig gesetzt habe. Und nochmal den Warenkorb prüfen. Ja, das hatte ich doch gemacht.
Und zusätzlich würde ich das so sehen, wenn es nicht funktionieren soll, dann sollte das System das tunlichst auch nicht zulassen, egal wie man die Haken setzt. Und nicht es aus Versehen zulassen, selbst wenn man die Haken richtig gesetzt hat.
Ja, aber natürlich ist der Kunde schuld. Das ist leider in diesem Park sehr häufig der Fall. Ja, der Kunde hat keine Ahnung. Ja, weitere uns bekannte IT-Probleme in Batavia. Man sollte niemals nach 18 Uhr ein Online-Ticket kaufen. Wirklich nicht. Es funktioniert sonst morgens um 9 Uhr, wenn der Park öffnet, nicht. Und er hatte gestern mit einem Mitarbeiter gesprochen. Er konnte es uns nicht glauben, aber die Indizien sind eindeutig, es funktioniert nur, wenn der Online-Shop besetzt ist. Der Kauf muss manuell bestätigt werden. Wenn du es online machst, bekommst du eine Bestätigungsmail. Du bekommst danach irgendwie eine Rechnungsmail. Und erst wenn diese Rechnungsmail da ist, und die funktioniert nur, wenn der Shop besetzt ist von Menschen, funktioniert die Karte dann. Und ein anderes Indiz, dass es tatsächlich so ist, als ich dieses Problem hatte mit unseren Jahreskarten, habe ich dort angerufen, kam an die Hauptinformation. Ja, die sind jetzt 20 Minuten nicht da ungefähr, die machen die Post. Nach 25 Minuten kam eine Rechnungsmail. man sollte aber auch nicht erst bei der Ankunft am Park sein Ticket online kaufen, weil die manuelle Bestätigung kann, wie gesagt, 30 Minuten plus minus dauern. Außerdem sind vor Ort WLAN für Besucher und auch Mobilfunk schlecht. Klar, Mobilfunk ist immer schlecht, wenn tausende Leute an einem Platz sind. Weil, wie ich bei dem App-Test erfahren habe, die Geschäftsführung möchte jetzt nicht so unbedingt so diese ganzen modernen Verbesserungen wie Repeater oder so. Das sieht ja nicht so gut aus bei der Thematisierung. Genau.
Außerdem sollen die Leute sich die Thematisierung anschauen und nicht aufs Smartphone schauen oder so.
Ja, aber dabei haben sie ja Smartphones. Sie haben ja mittlerweile VR und sowas, alles Mögliche fürs Smartphone, was du eigentlich machen sollst. Naja, wir waren jetzt etwas schneller, als wir dachten. Also wenn noch jemand Fragen hat, sorry.
Ihr könnt mich doch nicht so unvorbereitet aufjagen. Ja, danke erstmal. A rollercoaster ride through a lot of topics, würde man auf Englisch sagen. Mhm. Wenn es Fragen gibt, bitte kurzes Handzeichen. Ich komme mit dem Mikro zu euch, damit wir die Frage auch am Recording und im Stream haben. Gibt es Fragen? Ansonsten zeigen Sie noch Videos und reden noch länger, also stellt Fragen.
ja, danke für den schönen Vortrag. Danke für die Bilder, auch mal die technische Sichtweise. Sehr, sehr spannend. Ich habe gar keine Frage, nur eine ganz kurze Anmerkung. Aus einem Overload kann man auch gleich in den Shutdown gehen. Man muss vorher nicht in den Meltdown.
Habe ich falsch, Entschuldigung.
Kein Problem.
Weil es bei uns, glaube ich, nie auftritt.
Sonst Fragen?
Wir können euch auch gerne zeigen, dass Knäckebrot brennt, wenn man es toastet. Wollt ihr das Video sehen?
Ja.
Habe ich mir gedacht.
Wir haben hier Konsens.
Warum steht auf Knäckebrot zum Teil nicht toasten? Dazu ein Versuch mit drei verschiedenen Knäckebrotsorten. Knusperbrot, dünnes, crispes Knäckebrot und klassisches Knäckebrot und einem Toaster. So, Toaster an.
Bitte nicht zu Hause nachmachen.
Genau, sehr wichtig.
Für Romane.
D.
Die Spannung steigt ins Unermessliche.
Also die Erklärung von Herstellern oder von einem Hersteller war, bei Knäckebrot handelt es sich um sogenannte Trockenflachbrote, also mit sehr geringem Wasseranteil. Ja, weswegen dann auch halt wenig Feuchtigkeit noch verdampfen kann.
Deswegen auf keinen Fall nachmachen und vor dem Löschen unbedingt den Strom trennen.
Ja. Da war es aber auch so, wir hatten ein anderes Video vorher gemacht und er hatte den Strom getrennt, hatte es nicht gesagt, ging dann mit dem Blumensprüher zum Löschen. Wie könnt ihr das machen, eine Stromquelle mit Wasser? Oh.
Ach ja, und keine Sorge, dem Toaster passiert dabei nichts, außer dass er ein bisschen verrußt wird.
Wenn ihr wissen wollt, wie mein Mann ist, das Lied Learning by Burning von Stophock mal anhören. Das ist mein Mann.
Von allen drei Sorten sind nur noch Reste zu erkennen. Es hat unterschiedlich lange gedauert, bis sie Feuer gefangen haben, aber auf keinen Fall nachmachen. Ganz schlechte Idee.
Auch nicht auf dem Camp. Gut, wir kommen, das kann uns egal sein.
Gut, ich sag, das Video können wir nicht mehr toppen und daher sage ich noch einmal herzlichen Dank, Habrock und Tanja.
Dankeschön.